Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicky Verstappen. Schon 20 Jahre lang versucht die Polizei in den Niederlanden seinen Tod aufzuklären. Der 11-jährige Nicky war damals 1998 während eines Ferienlagers bei Aachen verschwunden und war später tot gefunden worden. Und die Polizei geht von Mord aus, hat aber auch 20 Jahre später nur eine einzige Spur, und zwar eine DNA-Spur, die bisher aber niemandem zugeordnet werden konnte. Und jetzt gibt's einen neuen Anlauf. Ein Massen-DNA-Test bei 21.000 Männern im Umkreis mit der Hoffnung, entweder den Täter, den mutmaßlichen, direkt zu finden oder, und jetzt kommt's, zumindest einen nahen Verwandten des Täters. Wie das funktioniert, das wollen wir jetzt mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke klären. Grüß dich, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich dachte, DNA ist eigentlich einzigartig, so wie mein Fingerabdruck. Warum kann die Polizei in den Niederlanden auch Menschen erkennen, die jetzt einfach nur Verwandte dieses mutmaßlichen Täters sind?
Du erbst ja die Hälfte deiner Erbsubstanz von deiner Mutter und die Hälfte von deinem Vater. Und so geht das aber durch die ganze Familie weiter. Das heißt, man kann jetzt auch Cousins, Cousinen und dergleichen, Großeltern oder andere genetisch verwandte Personen untersuchen. Und die haben dann immer noch zum Beispiel ein Viertel oder ein Achtel deiner Erbsubstanz. Wenn man jetzt viele Merkmale auf der Erbsubstanz sich anschaut, zum Beispiel 18 oder 20 oder 21, dann kann man aus dieser Übereinstimmung, wenn man jemanden anderen in der DNA-Datenbank hat, der verwandt ist, zumindest eine Möglichkeit ableiten, ob die Person aus dem Umkreis des Täters stammt. Und das hat auch schon geklappt. Also es gab auch schon Fälle, wo solche Teilprofile zu Tätern und ja, männlichen Tätern geführt haben, in dem Fall, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das ist ganz ungewöhnlich. Der Massentest kann also dazu dienen, Verwandte des Täters zu finden, nicht nur den Täter selbst oder vor allen Dingen den Großteil der Nichttäter auszuschließen.
Aber wie müssen wir uns das dann vorstellen? Also wenn die Proben dann gesammelt sind, sitzen da Kriminalbiologen am Mikroskop und vergleichen dann die Proben oder Teile der DNA-Spur, oder guckt sich das alles ein Computer an und sagt am Ende, der war's oder dessen Bruder war's?
Das ist leider sehr, sehr aufwendig, das von Hand zu machen, besonders weil jedes einzelne Merkmal auf der Erbsubstanz, nehmen wir mal an, man untersucht jetzt, sagen wir mal, 20, das hat eine verschiedene Häufigkeit in der Bevölkerung. Manche Merkmale gibt es ganz oft, andere selten, und das muss man dann multiplizieren und dann so ein bisschen Statistik dazu machen. Deswegen lässt man sowas besser den Computer machen, das ist für einen einzelnen Menschen nicht möglich. Allerdings, wenn man dann einen sogenannten Treffer oder eine Ähnlichkeit in diesem Fall hätte, dann würde man es von Hand nachuntersuchen, das machen wir im Labor auch. Dann ist es nicht mehr schwierig, weil dann sind es einfach nur kleine Zahlenketten, wo man einfach nur schauen muss, wie viele der einzelnen Übereinstimmungen passen zusammen und wie viele nicht. Und danach würde man ja eh nach der echten Person suchen, von der man spricht. Und da hat man dann eine hundertprozentige Übereinstimmung, beispielsweise mit einer Zigarettenkippe, wo Haut dran war, oder mit Sperma oder mit Speichel oder mit Haaren, sodass man dann alle einzelnen Zahlen, die eben dann die Länge dieser einzelnen Merkmale darstellen auf der Erbsubstanz, direkt vergleichen kann. Also das kann man auf Papier machen, aber erst ganz am Ende.
Ich musste vor ein paar Jahren auch mal zu so einem Gentest zur Polizei wegen eines Tötungsdelikts in München an der Isar. Wurde auch meine DNA entnommen und am Ende hieß es, Ralf Günther ist kein Mörder. Das ist schon mal gut gewesen. Allerdings, wie erfolgsversprechend sind denn solche Massengentests? Weil den Isar-Mörder haben sie ja immer noch nicht gefasst.
Das ist richtig. Dieses Tötungsdelikt, wo der Mann mit dem Fahrrad da langgefahren ist und dann erstochen wurde, wo man auch nicht weiß, ob es vielleicht einen ausländerfeindlichen Hintergrund hat oder einen ganz anderen, das ist bis heute noch nicht aufgeklärt. Und in der Tat sind diese Massentests auch nicht der einzige Schlüssel zum Glück. In sehr, sehr vielen Fällen, wo Massentests durchgeführt wurden, hat man durch klassische Ermittlungsarbeit entweder die entscheidenden Spuren gefunden oder man ist zumindest vorangekommen. Also es ist nicht so, dass man mit dem Finger schnippt und durch den Massentest sofort der Täter auftaucht, aber es konzentrieren sich nochmal alle sehr stark auf den Fall. Es kann zu sehr guten und gerichtsverwertbaren Spuren kommen. Und es gibt auch Fälle, wo die Täter dann selber sehr stark in Zugzwang geraten. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo der Täter sich dann in die Luft gesprengt hat. Das war jemand, der versucht hat, Briefbomben zu konstruieren. Nur eine davon hat funktioniert. Der hat sich am Tag des DNA-Tests dann selber in die Luft gesprengt. Und da hat es das erste Mal auch wirklich funktioniert. Oder der bekannteste Fall, wo es dann auch geklappt hat, war der Fall vom Sexualmörder Ronny Rieck. der von Leuten, die er kannte, mit zum DNA-Test genommen wurde und der dann einfach mitgegangen ist, weil er das vielleicht, ja, weil er aus der Nummer nicht mehr rauskam und der dann tatsächlich gefasst wurde. Also es ist alles möglich von, es kann sehr, sehr gut klappen und man hat einen sofortigen Treffer, bis zu, es passiert etwas völlig Unvorhergesehenes, was aber trotzdem zur Lösung der Tat führt.
Noch ganz kurz, dieser erweiterte DNA-Test, wo dann auch die Verwandten erkannt werden, der ist in Deutschland nicht erlaubt, also in den Niederlanden, Großbritannien, USA gibt es das jetzt schon. Warum gibt es diese Möglichkeit bei uns in Deutschland nicht?
In Deutschland haben wir sehr große Vorbehalte gegen große Datenmengen, die miteinander verknüpft werden können. Das geht auf ein Urteil zurück, was das höchste deutsche Gericht bei einer Volkszählung vor einigen Jahrzehnten mal gefällt hat, nämlich das Gefährliche sind nicht die Daten an sich. Ne? Ich glaube, jeder würde sagen, von mir aus kann man meinen genetischen Fingerabdruck gerne irgendwo einstellen. Der sagt ja nichts über Körper oder Geist aus oder so. Das sind ja, ist ja auf der nicht kodierenden DNA ist das ja etwas, was keine weitere Information trägt. Aber man könnte das jetzt ja verknüpfen mit anderen Informationen, also mit den Haaren, die man auf meinem Hotelbettkissen findet, mit dem, was ich einkaufe, wenn man meine Identität kennt. Und dann kann man mich als Mensch in meinen Wegen durchleuchten. Wir Deutsche sind die einzige Nation, die da sehr große Ängste vorhat. Das hängt natürlich mit dem Nationalsozialismus, dem MFS und der Stasi zusammen. Und so ist das letztlich ein kulturelles Problem. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder den USA, interessiert das kaum jemanden. Es gibt sogar Länder wie in Island, wo einfach die gesamte Bevölkerung ihren genetischen Fingerabdruck und noch mehr in einer Datenbank drin hat. Ist also nur etwas Kulturelles und es gibt keinen kriminalistischen Grund dafür.
Kriminalbiologe Marc Benecke über eine erweiterte DNA-Analyse, die in den Niederlanden einen mutmaßlichen Mörder überführen könnte, indem erstmal seine männlichen Verwandten ermittelt würden.
Deutschlandfunk Nova. Update.